In einer anderen Version des großen Raubs ist mein Vater bereits 4 oder 5 Jahre alt. Jedenfalls alt genug, um mitzubekommen, wie der eigene Vater zerbricht. Jener stolze Kaufmann, der von einem Tag auf den anderen alles verliert. Am Tag der Geburt meines Vaters waren die türkischen Tageszeitungen voll mit Deutschland. Sie berichteten vom Führer, den sie ohne Ü-Punkte schrieben, der es auf Danzig abgesehen hatte. Im Jahr 1944 fielen über Mardin zwar keine Bomben, denn Atatürk hatte als eine der letzten Amtshandlungen vor seinem Tod 1938 noch sichergestellt, dass die Türkei in keinen weiteren Krieg einsteigen würde, aber Brot wurde rationiert. Im Volkshaus wurden die Familien über das richtige Verhalten bei einem Gasangriff unterwiesen. Die Überfälle in Nevalakotte, jenem kurvenreichen Weg, der von der Tiefebene hoch in Richtung Stadt führt, nahmen zu. Hier beraubten die Banden, die nicht erst seit dem Ersten Weltkrieg wüteten, Schehmus und seine Karawane. Die Inflation vervielfachte diesen Verlust. Seki sah seinen Vater weinen. Nicht mit den Augen, niemals. Mit dem Mund, der verhärtete, während er in die Unendlichkeit vor ihrer Stadt starrte. Nachdem Seki eingeschult worden war, verstand er nur in den ersten 5 Minuten, wovon geredet wurde. Das war die Zeit, in der die Schüler untereinander redeten und der Lehrer noch nicht im Klassenzimmer war. Dann stolzierte ein hochgewachsener Mann in den Raum. Alle Schüler standen auf und setzten sich erst, als auch er sich hinter dem Lehrerpult niederließ. Nunmehr verstand Seki kaum noch ein Wort. Niemand hatte ihm gesagt, dass der Unterricht nicht in seiner Muttersprache stattfinden würde. Er sah den Lehrer sprechen. Worte verließen seinen Mund, aber Seki hatte nicht den blassesten Schimmer, wovon der hochgewachsene Mann redete. Sah der Lehrer ihm in die Augen, wusste Seki, dass eine Antwort ausstand. Er sagte auf Arabisch, dass er kein Türkisch spreche, und erkannte am erbosten Gesicht des Lehrers, dass das die falsche Antwort war. Nach der Schule half er seinem Vater in der Metzgerei. Er merkte selbst nicht, wann er anfing, Türkisch zu verstehen. Nie hatte er Vokabeln gelernt. Niemand hatte sich mit ihm hingesetzt und die Sprache geübt. Von einem Tag auf den anderen war sie einfach da, als hätte er nur einen Schalter umlegen müssen. Er kam nach Hause mit Heften voller Hieroglyphen in der Schultasche, schmiss sie in die Ecke und lief in die Metzgerei, wo sein Vater schon auf ihn wartete. Es gab Aufgaben, die er schrecklich fand, und solche, die er liebte. Am liebsten fütterte er die Tiere seines Vaters, das Pferd, ein Bulle, 3 Kühe und 2 Kälber. Eines der Kälber hatte ein ganz schwarzes Gesicht, das liebte Seki besonders. Ihm streckte er furchtlos die Hand entgegen und das Tier leckte ihm das Futter aus der Hand. Als das Kalb schon etwas größer war, nannte er es Catherine Hepburn. Der Bulle hieß Robert Mitchum, benannt nach den Stars der Film-Noir-Filme, die er und seine Freunde im Freiluftkino heimlich mitschauten. Vater erzählte mir einmal von einem geliebten Tier. Oder war es Mutter, die von Vater erzählte, der von diesem geliebten Tier gesprochen hatte? Die Liebe zu einer Kuh. War es doch ein Schaf? Oder eine Ziege? Bekam ich schwer zusammen mit meinem Vater. Andererseits hatte er mein Zwergkaninchen Tumulcuk ebenso geliebt, wie ich das getan hatte, womöglich mehr als ich. Hatte er mir doch beigebracht, es zu zähmen, indem er mir zeigte, mich still zu verhalten und voller Respekt dem Lebewesen aus der Ferne zuzuschauen, wie es aß, wie es lebte. Zähmen wie in »Der kleine Prinz«, als »Apprivoiser«, wo das Entmachten auch Befreiung bedeuten mag und was auch als »Zutrauen gewinnen« übersetzt werden kann, und nicht als Dompté, wo das Unterwerfen mitschwingt, das Besiegen. Auch das Pferd seines Vaters erwähnte er hin und wieder, so dass ich mich fragte, ob es wirklich sein Vater war, der das Pferd so geliebt hatte, oder nicht vielmehr mein Vater, der seine eigene Liebe auf seinen Vater projizierte. Jedenfalls erzählte Vater traurig, oder Mutter erzählte, dass Vater traurig erzählte, von der Kuh von Catherine Hepburn, die er als Kalb schon kannte, die er gefüttert und gestreichelt hatte, jeden Tag vor und nach der Schule, die er zwischen Unterricht und den Arbeitsschichten in der Metzgerei besuchte und die ihn erkannte, denn nur wenn er auf ihrer Weide stand, kam sie angelaufen. Bei anderen Besuchern wendete sie sich ab. Bei einem dieser Besuche stand Catherine Hepburn nicht mehr auf der Weide. Nur noch ihr Kopf, abgetrennt vom Körper, lag da, mit offenen Augen, auf denen Fliegen krabbelten. Das war der erste Tod. Der einzige, von dem ich wusste, denn von dem Tod seines Vaters im Jahr 1973 sprach er nie, den mein Vater niemals überwand. Ich stelle mir vor, wie Vater danach in die Metzgerei ging, um seine Schicht zu übernehmen, wie er seinem Vater vor lauter Hass kaum ins Gesicht schauen konnte, wie es womöglich in seine Schicht fiel, das Fleisch jenes geliebten Tieres zu parieren und es in die Vitrine zu hängen. Ich stelle mir vor, wie Vater in der Nacht wach lag und seinen Vater schnarchen hörte, wie er heimlich vom Dach kletterte, sich in die nächtlichen Gassen Mardins wagte und trotz der undurchdringlichen Schwärze der Tiefebene unerschrocken blieb, wie er den Kopf hob zu den Sternen und sich sagte, dass etwas falsch sei an den Dingen, die geschahen. Meine Mutter teilte meinem Vater mit, dass seine Mutter gestorben war, und fragte ihn, ob er verstanden habe. Mein Vater reagierte auf die einzige Art und Weise, die ihm möglich war. Er schloss die Augen und schlug sie wieder auf. Ja, er hatte verstanden. Auch ich befand mich in seinem Zimmer in jenem Augenblick. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, das mich durchzog, bei dem Gedanken, anstelle meines Vaters zu hören, dass meine Mutter verstorben sei, und keiner Reaktion fähig zu sein. Mein Vater hatte nicht gewollt, dass man seiner Mutter, Mama Hadje, berichtete, in welchem Zustand er sei. Aber etwas mussten seine Verwandten, seinen Bruder Said oder seine Schwester Pede, ihr erzählt haben, einen Grund genannt, weshalb er sie nicht mehr besuchen kam, nicht mehr anrief. Meine Mutter sagte, Mama Hadje wisse wohl keine Details. Auch würde sie diese ja gar nicht verstehen, was sollte sie anfangen mit einem Begriff wie Locked-in-Syndrom. Aber man hatte ihr sicher mitgeteilt, dass er gelähmt sei. Wahrscheinlich hatte man ihr gesagt, er sei noch im Koma und ihm gehe es gut, schlummere friedlich bei den Engeln, sei nicht bei Bewusstsein. Und jetzt erfuhr mein Vater vom Tod seiner Mutter und ich, von innen an die verschlossene Tür seines Zimmers gelehnt, beobachtete ihn, seine Bewegungslosigkeit. Im Fenster hinter meiner Mutter war es bereits stockfinster an jenem späten Nachmittag im November. Meine Mutter hielt das Stück Karton, das sie selbst ausgeschnitten und auf das sie groß und leserlich die Buchstaben des Alphabets geschrieben hatte, in der Hand. Aber jenes Kommunikationsmittel kam diesmal gar nicht zum Einsatz. Sie hielt es nur in der Hand, sagte, »Seid hat angerufen. Deine Mutter ist verstorben. Sie hat nicht gelitten.« Sie fragte, »Hast du verstanden?« Und er schloss die Augen für einen Moment. Ich blieb, wo ich war, an jener Tür, schaute zu. War vielleicht gleich mit Lin verabredet, in deren graugrüne Augen ich mich frisch verliebt hatte und in die Lücke zwischen ihren oberen Schneidezähnen und in das dunkle Haar, dessen Strähnen über die weiche braune Haut ihres Gesichts fielen. Lin, die gerade meine erste feste Freundin wurde, mit der ich die restlichen Jahre meiner Jugend verbringen würde, bis ich diese Stadt verließ, und ein paar Jahre darüber hinaus. Oder ich war mit Vince und Giri verabredet, mit denen ich ins Kino gehen würde oder auf eine Privatparty, wie wir Versammlungen bei Freunden zu Hause ohne Eltern nannten, oder in unsere Stammkneipe Kautschuk. Ich blieb an der Tür stehen, wie meistens, wenn ich meinen Vater besuchte. Ich erinnere mich nicht daran, ob ich bei der Übermittlung jener Nachricht einen Sprung nach vorne gemacht und seinen Arm gestreichelt oder seine Stirn berührt habe. Ich wünsche es mir, aber ich habe keine Erinnerung daran. Ich kann den Impuls, der damals womöglich zu nichts führte, nur jetzt in der Sprache vollenden und meinem längst verstorbenen Vater über die Stirn streichen. In dem Moment, als ihm seine Frau die Todesnachricht seiner, wie ich damals noch nicht verstanden hatte, weil ich mich mit meinem Vater und seiner Geschichte zu jenem Zeitpunkt kaum auseinandergesetzt hatte, über alles geliebten Mutter überbrachte. Ich habe sie, Vaters Mutter, meine Großmutter, nur ein einziges Mal gesehen. Auf der einzigen Reise, die ich jemals allein mit meinem Vater unternommen habe, meine erste und zu Lebzeiten meines Vaters letzte Reise nach Mardin. Wir blieben damals mehrere Tage im Haus seiner Mutter, und er zeigte mir das Grab seines Vaters. Wie überall in Mardin war auch auf dem Friedhof alles aus Stein. Mein Vater blieb vor einem kleinen Grab stehen. Er sagte, »Hier liegt mein Vater. Wenn ich sterbe, bringst du mich hierher. Begräbst mich genau hier, in seinem Grab.« Ich hatte bis zu jenem Tag, jenem Augenblick, nie darüber nachgedacht, dass mein Vater einmal sterben könnte. Der Tod war mir ein Begriff. Einer von Mutters Brüdern war bereits gestorben, und ich wusste, dass es ein Ende des Lebens gab. Bisher galt dies aber nicht für meine Eltern. Nun stand aber mein Vater vor mir und bat mich das erste Mal um etwas. Der erste väterliche Auftrag. Wo immer er sterbe, seinen toten Körper hierher, nach Mardin zu bringen und in dem Grab seines Vaters zu bestatten. Eine zweite Bitte meines Vaters, an die ich mich erinnere, äußerte er einige Jahre danach, und zwar, Der kleine Prinz zu lesen. Ich erfüllte ihm viel später nur eine seiner Bitten. »Ich will nicht, dass du stirbst«, sagte ich zu meinem Vater. »Alle werden sterben, mein Sohn. Jeder Mensch, jedes Lebewesen. Und die Eltern sterben vor den Kindern. Im besten Fall. Im glücklichsten Fall. Jetzt versprich mir, dass du mich hierher bringst, wenn es soweit ist.« In dem Moment dachte ich, ich bin ein Kind. Ich weiß ja noch nicht einmal, wie ich mich selbst hierher bringe oder wenn mein Vater jetzt plötzlich verschwände, nach Hause finden würde, nach Kriskalisse oder Hannover. Geschweige denn die Reise eines Toten zu organisieren und hierher zurückzufinden, zu einem Grabstein, dessen Beschriftung unlesbar war für mich. Aber Vater und ich standen vor diesem Grab, am Rande jener 5000 Jahre alten Stadt, auf dem Hang eines Berges. Die Sonne des späten Nachmittags brannte uns im Gesicht. Vater war groß, ich war klein. Und ich wusste, wir hatten eine Unendlichkeit Zeit, eine ganze Unsterblichkeit. Und ich gab ihm das Versprechen. Ich prägte mir die Form des ovalen, aber oben nicht ganz abgerundeten, sondern sich zuspitzenden Grabsteins ein. Mit Augenmaß zählte ich die Schritte von diesem Stein zu dem weißlackierten, schulterhohen, meine Schulter, nicht die meines Vaters, Zaun. Ich prägte mir alles ein, so gut ich konnte. Auf dem Rückweg ließ die Kraft der Sonne endlich etwas nach. Meine Cousine Nehir, die Tochter Murats, die ich auf dieser Reise zum ersten Mal gesehen hatte und die ich 25 Jahre nicht wiedersehen sollte, lief still neben mir die Steinstufen der engen Gassen hinauf. Erst jetzt fiel mir auf, dass sie sich wohl zusammen mit ihrem Bruder Munir etwas abseits gestellt hatte, vielleicht um mir jenen Moment mit meinem Vater zu lassen. Ich fragte sie, ob wir hier allein zurückfinden würden, auch ohne die Erwachsenen. Sie kenne den Weg, sagte sie, fast als wollte sie mich beruhigen. Dabei hatte sie das Gespräch zwischen mir und meinem Vater nicht gehört, und selbst wenn, hätte sie es nicht verstanden, weil wir auf Deutsch geredet hatten, in jener Sprache, die nicht die unserer Mütter war. Nicht die seiner und nicht die meiner, sondern die von uns beiden. Nehir lächelte nicht, als sie mich mit dem weichen Klang ihrer Stimme beschwichtigte. So wie die Sonne sich aus den Gassen verabschiedete, die Schatten ihre nächtliche Hoheit allmählich zurückeroberten, zog ein sanftmütiger, fast weiser Ernst in ihre Züge. Ihr ergrauter Eckzahn, der deutlich zu sehen war, wenn sie lächelte, blieb verhüllt. Und obwohl sie mich nicht anfasste, spürte ich eine Berührung an meiner Schulter, als sie sagte, ja, ich kenne den Weg. Gegen Abend führte mein Vater mich zielstrebig durch die Gassen, ohne zu sagen, wo es hinging. Solche Auskünfte waren nicht seiner Art. Würde ich nachfragen, wäre seine Antwort, dass ich das gleich schon selbst sehen werde. Sollte ich meine Frage wiederholen, würde sein Geduldsfaden reißen und er würde mich auf offener Straße anschreien. Also fragte ich nicht, folgte nur. Wir liefen erst einen Weg entlang, der breit genug für einen Kleinwagen gewesen wäre. Die breiten Wege hießen Iskak. »Ist das die Iskak-Straße?« fragte ich Vater. »Nein, so wie es im Deutschen verschiedene Namen für Wege gibt, Straße, Gasse, Pfad, so gibt es hier in Mardin ganz eigene Bezeichnungen.« Weil die Wege hier anders sind als überall sonst auf der Welt, brauchen sie eigene Namen. Die schmaleren Wege nennt man Sabok, und da gehen wir jetzt lang. Er schob mich vor und ließ seine Hand auf meiner Schulter, denn in einer Sabok war es nicht mehr möglich, nebeneinander herzugehen. Schließlich bogen wir in eine weitere Sabok ab, wo wir aber plötzlich horizontal liefen, wie eine Spinne, die an der Wand entlang krabbelt. Der Weg führte zu einer Abara, so nannte Vater die Durchgangsbögen, die unter Häusern hindurchführten, und wo es für einige Meter stockfinster wurde, so dass das Hören der primäre Sinn war und nicht mehr das Sehen. Ein Wechsel, der meinem Vater nichts auszumachen schien und ihm leicht fiel, wie das Springen zwischen verschiedenen Sprachen. Die wenigen Sekunden in der Abara kamen mir lang vor. Lang genug, um meine Augen zu schließen und die Schritte meines Vaters zu hören und meine eigenen, die leiser waren. Unseren rhythmisierten Hufeisengalopp, der in dem kleinen Tunnel hallte und dessen Echo sich vermehrte, als würden Kopien meines Vaters mit zahlreichen Versionen von mir sich vervielfachen, während sie diesen Weg beschreiten. So liefen wir durch einige Saburgs und Isgargs, gerade und schiefe Wege, Stufen hinauf und hinab, bis wir an einer Kreuzung ankamen, von der mehrere Wege abgingen. Nun war es bereits spät am Abend, die Sonne war längst untergegangen. Die Sterne am Himmel glänzten wie Mardiner Silberschmuck, der aus der Schatulle des Universums gefallen war. Der Mond war von solch enormer, fast beängstigender Größe, dass er sich in den Saburgs gar nicht ganz, sondern immer nur zum Teil zeigte, wie der Körper eines weißleuchtenden Walfisches, hier die Flosse, dort der Bauch. Mein Vater führte mich zu einer weiteren Abara, die eine höhere Decke hatte als die anderen zuvor. Wir durchquerten den Tunnel nicht, sondern blieben vor einer hohen, schwarzen Holztür stehen, die wie der Grabstein meines Großvaters ein spitz zulaufendes Oval war in dem Rundbogen des steinernen Türrahmens. »Hier ist es«, sagte Vater und klopfte an die schwarze Tür. Eine dünne, alte Frauenstimme fragte etwas, woraufhin Vater einige Worte sprach. Ich verstand nur eines, seinen Namen, Siki. Die Tür knarrte auf, und eine uralte, vollständig in Schwarz gekleidete, sehr lange Frau stand vor uns. Ihre langen, krummen Finger mit einer rauen Haut voller Linien hob sie meinem Vater ins Gesicht und betastete ihn. Sie schien gerührt, ihre Stimme zitterte, als müsste sie gleich weinen. Wieder sagte Vater etwas, woraufhin die Frau sich in meine Richtung drehte und mit mir sprach. Da ich ihre Sprache nicht verstand, blieb nichts anderes übrig, als Merhaba zu sagen, das nah dran am arabischen Hallo ist. Die Frau streckte ihre langen Finger nun auch nach mir aus, berührte mein Gesicht. Ihre Hände rochen säuerlich. Eine Mischung aus der nicht parfümierten grünen Mardiner Seife, Kohlebriketts und Kurkuma. Wir traten schließlich ein in die Wohnung, in der allerdings kein Licht brannte und in der wir deshalb kaum etwas sahen. Sie tastete sich vor zu einer Öllampe, zündete diese an und setzte sich auf Kissen vor einen Hocker. Vater und ich knieten nieder, jeder auf einem Kissen. Und dann sprachen die beiden. Ich wusste nicht, worüber, aber die tiefe Verbindung, die sie hatten, spürte ich deutlich. Eine Verbindung, wie ich sie vorher noch nie zwischen meinem Vater und einem anderen Menschen wahrgenommen und auch nicht für möglich gehalten hatte. War es, wie mein Vater dort saß, so voller liebevoller Ehrfurcht, oder diese ungewohnte Zartheit seines Arabischs? Lag es daran, wie die alte Frau ihre Ohren unter den langen weißen Haaren vorstreckte? Als würde sie ihm mit der Ohrmuschel die Worte vom Mund wischen, wie bedingungslos Liebende mit den Daumen die Tränen auf den Wangen ihrer Kinder? Wir liefen denselben Weg zurück, schweigend. Vater sagte nur ruckartig, dass diese Frau auf ihn geachtet hätte, als er noch in meinem Alter gewesen sei, in meinem Alter oder jünger. Seine Stimme klang traurig, sie klang tiefer und ruhiger. Vor der Frau gesessen zu haben, die meinen Vater liebgewonnen hatte, als er noch ein Kind gewesen war. Eine Fremde, die nicht mit ihm verwandt war und von der Vater sagte, er habe ihr viel zu verdanken, ohne, auch nach mehrmaligen Nachfragen auszuführen, was eigentlich, berührte mich. Vater war ein Kind gewesen, das Ängste und Nöte gehabt hatte, von denen seine eigene Mutter nichts wusste, und diese Fremde hatte ihm beigestanden. Ich fragte ihn nach ihrem Alter, und er sagte, das weiß niemand so genau. Vielleicht 100 oder 150. Wahrscheinlich war es das letzte Mal, dass ich sie sehen durfte. Ein Satz, den ich im Magen spürte, während über uns der Walfisch durch die Nacht schwamm und wir schweigend nebeneinander her unter den Häusern hindurchschritten und Wände hinaufliefen. Bei meiner zweiten Reise nach Mardin war ich 23 Jahre alt. Großmutters Tod lag schon viele Jahre zurück. Vater war gerade gestorben. Ich trug eine Hose aus beigefarbenem Leinen und ein graues Hemd mit aufgeknöpftem Kragen. Ich blieb nur 2 Stunden in der Stadt. Meine Mutter und ein Jugendfreund von ihr begleiteten mich bis zum Platz der Republik, wo ich mit Munir, meinem Cousin, verabredet war. Ich steckte das Hemd in die Hose und schnallte den Gürtel enger, als ich auf ihn wartete. Meine Mutter nickte mir stolz lächelnd zu, als wäre es ein Zeichen meiner Reife, dass ich das Hemd in die Hose steckte, bevor ich meinen Cousin wieder traf, den ich seit fast 20 Jahren nicht mehr gesehen hatte, als wäre ich, ihr Sohn, nun erwachsen, mehr als das, ein Mann. Kein grünschnäbliger 23-Jähriger, sondern jemand, der nun weder Vater noch Mutter noch einen Mentor brauchte. Einer, den es niedergerissen hatte und der wieder aufgestanden war. Mich provozierte dieser Blick, denn ich kam nicht hierher, um ein Mann zu sein und allen zu zeigen, dass ich der Sohn meiner Mutter war, dass ihre Erziehung trotz aller Hürden, die das Leben ihr, uns, gestellt hatte, nicht vergebens gewesen war. Ich gab ein Zeichen, dass sie losfahren sollten. Ich wollte allein warten und meinen Cousin ohne meine Mutter treffen. Als der Wagen um die Ecke bog, fragte ich mich, weshalb ich eigentlich hier war. Um nach meinem Vater zu suchen? Nach mir? Oder einfach nur, weil Mardin nah genug an Diyarbakir lag, wo wir vorher gewesen waren? Wenige Minuten später stand Munir vor mir. Er war etwa 10 Jahre älter als ich, hatte einen familienväterlichen Bauchansatz und trug eine randlose Brille, durch die er mich skeptisch ansah. Womöglich erweckten aber auch nur seine durch die Brillengläser vergrößerten Augen den Anschein von Skepsis. Er umarmte mich, sagte, auch wenn wir uns seit 20 Jahren nicht gesehen, ja nicht einmal miteinander gesprochen hatten, ein Cousin sei nichts anderes als ein Bruder, und daran änderten auch die Jahre der Trennung nichts. Wir stiegen langsam die Stufen der schmalen Gassen hoch, und er sagte, dass ich einen dunklen Tag gewählt hätte, um nach Mardin zu kommen. Die Schwester seiner Frau sei gestern beerdigt worden. Heute finde im Haus seines Schwiegervaters die Trauerfeier statt. Dort würden wir jetzt gemeinsam hingehen. Ich bot sofort an, dass wir unser Treffen auch verschieben, also ausfallen lassen könnten. Das käme nicht in Frage. Als sein Cousin-Bruder müsse ich ihn begleiten. Er führte mich durch die labyrinthartigen Gassen, Stufen auf und ab, bis uns eine Frau in einem der Steinhäuser zu sich winkte. Sie führte uns durch den kühlen, nach Stein riechenden Eingangsbereich in den Hof, der in solchen Häusern im Sommer, das entsprach den Erzählungen meines Vaters, als Wohnzimmer genutzt wurde. Die Trauernden saßen in einem großen Kreis auf Stühlen oder auf dem Boden und schauten zu einem älteren Mann mit bartstoppeligem Gesicht und nassen, geweiteten Augen. Ich wollte um keinen Preis auffallen und die Menschen bei ihrer Trauer stören. Doch kaum hatte die Frau mich und meinen Cousin in den Wohnhof geführt, drehten sich alle Köpfe zu uns. Der Kreis öffnete sich mit einem unnötig großen Aufwand, in dem alle aufstanden und zur Seite rückten, als wären mein Cousin und ich die wichtigsten Gäste. Nacheinander küssten sie mich, zuletzt der alte Mann, der mir einen Platz zuwies. Er redete erst auf Arabisch mit mir und wechselte ins Türkische, als er merkte, dass ich nichts verstand. Er sagte, dass ich willkommen sei, dass sein Haus auch mein Haus sei. Schließlich sei ich ein naher Verwandter des Ehemannes seiner Tochter, seiner noch lebenden, nunmehr einzigen. Ich entschuldigte mich dafür, gerade an einem solchen Tag nach Mardin gekommen zu sein. Er winkte ab und rief etwas in die Runde. Sofort erhob sich jemand, aber setzte sich wieder, da mir die Frau, die uns hereingelassen hatte, bereits einen Teller reichte, auf dem 2 große Teigtaschen lagen. Ich wollte ablehnen, weil ich satt war, aber mehr noch, weil diese Atmosphäre der Trauer und Aufregung mir den Appetit nahm. »Ob ich das schon einmal gegessen hätte?«, fragte mich der Mann. »Sembusek, sei eine Spezialität der Region. Ich biss also in eine der mit gewürztem Hackfleisch gefüllten Teigtaschen, von der ich sicher war, dass sie köstlich schmeckte, aber ich konnte mich nicht auf meinen Geschmackssinn konzentrieren und nickte nur. Der Mann stellte mir einzeln alle in der Runde vor und erklärte, in welchem Verhältnis sie zu der Verstorbenen standen. Jeder Einzelne nickte mir zu und sah gleich wieder traurig zur Seite. Dann erzählte er mir, was er den Abend über mehrfach wiederholt haben musste, hoffend, dass die Wiederholung die Wirklichkeit abstrahierte, sie ein Stück weniger schmerzhaft werden ließ. Geschirr, sagte er. Seine Tochter habe Geschirr gespült am Becken im Hof. Ihre Füße seien nass geworden durch das Spülwasser und der Boden, auch der sei klitschnass gewesen. Und dann sei geschehen, was niemals hätte passieren dürfen. Ein Stromkabel habe sich aus der Wand gelöst und sei auf die Erde gefallen. Auf den nassen Boden, auf den klitschnassen Stein, auf dem seine Tochter mit nassen, nackten Füßen gestanden habe. Sie sei doch noch so jung gewesen. Der Herr habe sie zu sich zurückgeholt, aber man dürfe seine Taten nicht hinterfragen. Er sah mich beim Erzählen an, und bald schienen mir die Worte nicht aus seinem Mund zu kommen, sondern aus den sich weitenden und wieder schließenden Augen, als wären sie zwei kleine Münder. Das Reden erschöpfte ihn. Das Türkisch wurde ihm zu anstrengend, so dass er wieder ins Arabische wechselte und wiederholte, was geschehen war, oder andere Aspekte hinzufügte, die ich nun nicht mehr verstand. Für mich war der Wechsel der Sprache eine Erleichterung, weil mir das Gelegenheit gab, mich innerlich zurückzuziehen. Ich hörte die traurige Melodie der Muttersprache meines Vaters, wie die Geräusche eines Himmels, der langsam in sich zusammenfällt. Inzwischen war es dunkel geworden, und die Sterne leuchteten so groß und grell, und die Tiefebene Mardins, die wir von hier aus sahen, war so tief schwarz, dass ich den Eindruck bekam, dieser Hof liege gar nicht auf der Erde, sondern im Weltall.